ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Dunkle Fluten. Der Regen prasselte unerbittlich auf das Autodach, als ich die kleine Stadt Elbenau an der Elbe erreichte. Die Scheibenwischer kämpften vergeblich gegen die Wassermassen. Die Sicht war auf wenige Meter beschränkt. Überall Absperrungen, Umleitungen, Sandsäcke. Ein Jahrhundert Hochwasser hatten die Nachrichten gemeldet. Und was ich sah, bestätigte diese Einschätzung. Die Elbe hatte sich weit über ihre Ufer hinaus ausgebreitet und bereits die ersten Straßen der Kleinstadt überflutet. Kommissar Thomas Schröder erwartete mich am provisorischen Einsatzzentrum, das in der örtlichen Turnhalle eingerichtet worden war. Ein erfahrener Polizist, Ende 50, mit müdem Blick und graumeliertem Haar, der sichtlich unter Druck stand. Nicht nur wegen des steigenden Wassers.
Danke, dass Sie gekommen sind, Kommissar Brenner,
begrüßte er mich mit festem Händedruck.
Dieser Fund hat alte Wunden aufgerissen. Die Wagners waren eine angesehene Familie hier und Lisas Verschwinden hat die Stadt damals tief erschüttert.
Während wir uns einen Kaffee aus der Thermoskanne gönnten, fasste er die Situation zusammen. Ein freiwilliger Helfer hatte in einem alten Keller, dessen Wand durch die Fluten teilweise eingestürzt war, eine mumifizierte Leiche entdeckt. Die ersten Untersuchungen deuteten darauf hin, dass es sich um Lisa Wagner handeln könnte, die Tochter des ehemaligen Bürgermeisters Michael Wagner, die vor 15 Jahren, im Alter von 16 Jahren, spurlos verschwand.
Wir müssen mit einem Boot zum Fundort,
erklärte Schröder.
Die Straßen in dem Viertel stehen bereits kniehoch unter Wasser.
Die Fahrt durch die überschwemmten Straßen war surreal. Wo normalerweise Autos fuhren, glitt nun unser kleines Polizeiboot durch trübes Wasser. Häuser standen wie Inseln in der braunen Flut. Bewohner schauten besorgt aus oberen Fenstern. Die Naturgewalt hatte die gewohnte Ordnung aufgehoben und mit ihr schienen auch lange begrabene Geheimnisse an die Oberfläche zu drängen. Das alte Haus am Rand der Altstadt, in dem die Leiche gefunden wurde, war ein verfallenes Gebäude, dessen Erdgeschoss bereits überflutet war. Der Keller, in dem der grausige Fund gemacht wurde, war nur über einen improvisierten Steg zu erreichen. Dr. Julia Berger, eine Gerichtsmedizinerin mit Expertise für ungewöhnliche Konservierungszustände, erwartete uns dort.
Die Leiche ist in einem bemerkenswerten Zustand,
erklärte sie, während sie mich zu dem abgesperrten Bereich führte.
Die Kombination aus Trockenheit, kühler Temperatur und der Abgeschlossenheit des Raumes hat zu einer natürlichen Mumifizierung geführt. Wir können noch keine endgültige Identifizierung vornehmen, aber Größe, Geschlecht und einige erhaltene Kleidungsstücke deuten stark auf Lisa Wagner hin.
Ich betrachtete den Fundort genauer. Der Keller gehörte zu einem alten Haus, das früher ein Weingeschäft beherbergte. Nach dem Hochwasser vor 15 Jahren wurde es als einsturzgefährdet eingestuft und zum Abriss freigegeben, aber die Arbeiten wurden nie vollständig abgeschlossen. Der Keller wurde versiegelt und geriet in Vergessenheit, bis die aktuellen Fluten die Mauer zum Einsturz brachten. Was wissen wir über Lisas Verschwinden? Srenje, fragte ich, während wir den Tatort verließen. Schröder seufzte.
Sie verschwand an einem Samstagabend im Mai vor 15 Jahren. Es gab einen Streit mit ihrem Vater. Dann verließ sie das Haus. Niemand hat sie lebend wiedergesehen. Wir haben damals alles abgesucht, aber keine Spur gefunden. Die gängige Theorie war, dass sie weggelaufen ist. Vielleicht nach Berlin oder Hamburg, wie viele Jugendliche aus der Provinz.
Aber Sie haben daran gezweifelt.
Ein kurzes Nicken. Lisa war keine typische Ausreißerin. Sie war engagiert, beliebt, hatte Pläne für die Zukunft und sie hätte sich zumindest bei ihrer besten Freundin Karin gemeldet. Aber es gab einfach keine Hinweise auf ein Verbrechen.
Neben der Leiche wurde ein wasserdichter Behälter gefunden, der Lisas Tagebuch enthielt. Ein potenziell wichtiger Beweis, der noch ausgewertet werden musste. Die ersten Seiten deuteten auf Konflikte mit ihrem Vater und Sorgen über ein nicht näher spezifiziertes Projekt hin. Mein erster Weg führte mich zu Michael Wagner, dem Vater des Opfers. Der einst mächtige Bürgermeister und Unternehmer lebte heute zurückgezogen in einer Villa am Stadtrand, die auf einer Anhöhe lag und daher vom Hochwasser verschont geblieben war. Wagner, inzwischen Mitte 60, empfing mich in seinem Arbeitszimmer. Ein imposanter Mann mit autoritärer Ausstrahlung, dessen Gesicht jedoch von Trauer und Sorge gezeichnet war. Nach all den Jahren, ich hatte mich damit abgefunden, dass ich nie erfahren würde, was mit meiner Tochter geschehen ist, sagte er mit schwerer Stimme. Und jetzt das. Es ist, als würde die Vergangenheit zurückkehren, um uns alle heimzusuchen. Können Sie mir von dem Abend erzählen, als Lisa verschwand? Srenje, fragte ich. Wagner nickte langsam. Wir hatten einen Streit. Teenager-Dinge, wissen Sie? Sie wollte länger ausgehen, ich war dagegen. Sie warf mir vor, ein Kontrollfreak zu sein, ich warf ihr vor, unverantwortlich zu sein. Nichts Ungewöhnliches. Er zögerte, aber dann sagte sie etwas über die Wahrheit ans Licht bringen und nicht länger schweigen. Ich dachte, es wäre nur dramatisches Teenager-Gerede. Sie stürmte aus dem Haus und ich ließ sie gehen, um sich zu beruhigen. Das war das letzte Mal, dass ich sie sah. Haben Sie eine Idee, worüber sie sprechen wollte? Ein Kopfschütteln. Ich war damals Bürgermeister, mitten in einer schwierigen Amtszeit. Das Hochwasserschutzprojekt, Haushaltskürzungen, politische Gegner, es gab viele Konflikte. Vielleicht hat sie etwas aufgeschnappt, das sie missverstanden hat. Karin Hoffmann, Lisas ehemalige beste Freundin, war heute Grundschullehrerin in Elbenau. Die zurückhaltende Frau Anfang 30 empfing mich in der Schule, die als Notunterkunft für Hochwasseropfer diente. Sie wirkte nervös. Ihre Hände zitterten leicht, als sie von Lisa sprach. Wir waren unzertrennlich, sagte sie leise. Lisa war anders als die anderen hier. Klüger, mutiger, mit größeren Träumen. Sie wollte Journalistin werden, Umweltthemen aufdecken. Wussten Sie von Konflikten mit Ihrem Vater? Karin zögerte. Lisa und ihr Vater, sie liebten sich, aber sie stritten oft. Er war sehr kontrollierend, wollte, dass sie in seine Fußstapfen tritt, das Familienunternehmen übernimmt. Aber Lisa hatte andere Pläne. Hat sie Ihnen gegenüber jemals erwähnt, dass sie etwas aufgedeckt hätte? Etwas, das ihr Sorgen bereitete? Ein kurzes Flackern in Karins Augen. Sie recherchierte für die Schülerzeitung. In den Wochen vor ihrem Verschwinden war sie besonders geheimnistuerisch, sprach von einer großen Story, aber Details, nein, die hat sie nicht geteilt. Die vorläufige Untersuchung von Lisas Tagebuch förderte beunruhigende Einträge zutage. Sie schrieb über das Projekt am Fluss, Geld, das in falsche Taschen fließt und die Männer des Rates, die alles vertuschen. Konkrete Namen oder Details fehlten jedoch. Peter Müller, Lisas ehemaliger Freund, war heute Besitzer des größten Bauunternehmens in Elbenau. Der selbstbewusste Mann, Anfang 30, koordinierte die Hochwasserschutzmaßnahmen, als ich ihn an einem Deich traf. Müller trug Gummistiefel und Arbeitskleidung, gab Anweisungen an seine Mitarbeiter. Lisa war brillant, sagte er, während wir den Deich entlang gingen. Zu brillant für dieses Kaff. Ich war nicht überrascht, als sie verschwand. Nur traurig, dass sie mich nicht mitgenommen hat. Wie war ihre Beziehung kurz vor ihrem Verschwinden? Ein Seufzen. Kompliziert. Wir hatten uns ein paar Wochen zuvor getrennt. Sie wurde besessen von irgendeiner Recherche, hatte keine Zeit mehr für mich. Ich war ein dummer Teenager, fühlte mich vernachlässigt. Wissen Sie, woran sie arbeitete? Etwas über das Hochwasserschutzprojekt meines Vaters. Er hatte damals den Auftrag bekommen, neue Deiche zu bauen. Lisa deutete an, dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zuging. Aber ehrlich, ich hielt es für Teenager-Drama. Sie wollte immer die große Enthüllungsjournalistin sein. Die Untersuchung des alten Hauses ergab, dass es damals einem lokalen Geschäftsmann gehörte, der kurz nach dem Hochwasser vor 15 Jahren die Stadt verließ. Das Gebäude wurde von der Stadt aufgekauft, sollte abgerissen werden, aber die Arbeiten wurden nie vollständig abgeschlossen, angeblich wegen Budgetkürzungen. Bei einer gründlicheren Durchsicht von Lisas Tagebuch entdeckte ich kryptische Einträge über das Projekt und die Männer des Rates. Sie schrieb: Sie denken, niemand bemerkt, wie sie die Materialien austauschen, wie sie an den Spezifikationen sparen. Aber ich habe Beweise, Fotos, Dokumente. Wenn der neue Deich kommt, wird er nicht halten. Und sie werden reich dabei. Kommissar Schröder wurde bei den Befragungen zunehmend nervös und verstrickte sich in Widersprüche bezüglich der damaligen Ermittlung. Als ich ihn damit konfrontierte, gab er widerwillig zu, dass die Untersuchung von Lisas Verschwinden nicht so gründlich war, wie sie hätte sein sollen. Es gab Druck von oben, gestand er. Wagner war nicht nur Bürgermeister, sondern auch ein mächtiger Mann in der Region. Als die ersten Wochen keine Hinweise auf ein Verbrechen ergaben, wurde mir nahegelegt, den Fall als Ausreißerin zu behandeln und Ressourcen für wichtigere Fälle freizumachen. Sie haben also nicht wirklich nach ihr gesucht? Ein schuldbewusster Blick. Doch, aber nicht so intensiv, wie wir hätten sollen. Keine Hunde, keine groß angelegte Suche im Fluss oder den umliegenden Wäldern. Und als dann das Hochwasser kam, wurden alle Kräfte für die Katastrophenhilfe benötigt. Der Fall geriet in Vergessenheit. Ich recherchierte über das Bauprojekt zur Zeit von Lisas Verschwinden. Es handelte sich um einen neuen Hochwasserschutz, der nach dem damaligen kleineren Hochwasser beschlossen wurde. Die Aufträge gingen hauptsächlich an Müllers Vater, obwohl es günstigere Angebote gab. Die Deiche, die gebaut wurden, erwiesen sich beim aktuellen Hochwasser als unzureichend. Genau wie Lisa es vorhergesagt hatte. Überwachungsaufnahmen einer Verkehrskamera, die damals an einer Tankstelle in der Nähe des alten Hauses installiert war, wurden aus dem Archiv geholt. Sie zeigten verdächtige Aktivitäten in der Nacht von Lisas Verschwinden. Ein Auto, das dem damaligen Dienstwagen des Bürgermeisters ähnelte, parkte kurz vor Mitternacht vor dem Haus. Eine Person trug etwas, das wie ein großer Sack aussah, ins Gebäude. Das Gesicht war nicht erkennbar. Überraschend erhielt Karin Hoffmann anonyme Drohungen. Eine Nachricht unter ihrer Wohnungstür warnte sie: Manche Geheimnisse sollten besser unter Wasser bleiben. Denk an dein eigenes Leben. Ich ordnete sofortigen Personenschutz für sie an. Bei einer erneuten Befragung gab Bürgermeister Klaus Weber, damals Stellvertreter von Wagner, widerwillig zu, dass es Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Bauaufträgen gab. Es waren andere Zeiten, rechtfertigte er sich. Nach dem Hochwasser brauchten wir schnelle Lösungen. Vielleicht wurden dabei nicht alle Vorschriften eingehalten, aber das rechtfertigt keinen Mord. Ich überwachte das Rathaus und die Baustelle des neuen Hochwasserschutzes, der nach dem aktuellen Hochwasser sicher ausgebaut werden musste. Die Atmosphäre in der Stadt war angespannt. Die steigenden Fluten verstärkten das Gefühl der Bedrohung und Isolation. Bei einer erneuten Befragung konfrontierte ich Bürgermeister Weber mit den Erkenntnissen über die Korruption beim damaligen Deichbau. Der Politiker gab zu, dass es Schmiergeldzahlungen und minderwertige Materialien gab, bestreitet aber vehement, etwas mit Lisas Tod zu tun zu haben. Ja, es gab Korruption, gab er zu. Wagner, Müller Senior, ich selbst. Wir alle haben profitiert. Aber Lisa ermorden? Niemals. Sie war ein Kind. Um Himmels Willen. Meine Recherchen zu Lisas Vergangenheit förderten interessante Details zutage. Sie war nicht nur eine gute Schülerin, sondern auch eine engagierte Umweltaktivistin, die sich besonders für den Flussschutz einsetzte. In den Wochen vor ihrem Verschwinden hatte sie heimlich Wasserproben aus dem Fluss entnommen und an ein unabhängiges Labor geschickt. Offenbar vermutete sie eine Verschmutzung durch die Baufirma. Michael Wagner wurde bei den Befragungen zunehmend nervös und verstrickte sich in Widersprüche. Er behauptete, in der Nacht von Lisas Verschwinden zu Hause gewesen zu sein, doch ein ehemaliger Angestellter sagte aus, ihn spät am Abend mit dem Dienstwagen wegfahren gesehen zu haben. Als ich ihn damit konfrontierte, erklärte er hastig, er sei kurz ausgefahren, um nach seiner Tochter zu suchen. Lisa und ich, wir hatten unsere Probleme, gab er schließlich zu. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, dass bei dem Deichprojekt etwas nicht stimmte. Sie drohte, zur Presse zu gehen, alles öffentlich zu machen. Ich versuchte ihr zu erklären, dass sie die Dinge falsch verstand, dass sie unseren Ruf ruinieren würde, aber sie war so stur, so idealistisch. Karin Hoffmann wurde nach den Drohungen gesprächiger. Sie gestand, dass sie mehr wusste, als sie zugegeben hatte. Lisa kam zu mir am Abend ihres Verschwindens, sagte sie mit tränenerstickter Stimme. Sie war aufgeregt, ängstlich. Sie sagte, sie hätte Beweise gefunden, dass ihr Vater und andere Stadtratsmitglieder Geld unterschlagen und bei den Materialien für den Deich gespart hatten. Sie hatte Fotos, Dokumente. Sie wollte zur Regionalzeitung gehen. Warum haben Sie das nicht der Polizei erzählt? Ein bitteres Lachen. Wem? Schröder, der auf Wagners Gehaltsliste stand? Ich war 17. Verängstigt. Und dann war Lisa plötzlich verschwunden und alle sagten, sie sei weggelaufen. Ich dachte, ich hoffte, es stimmt, dass sie irgendwo ein neues Leben begonnen hat. Weit weg von hier. Pfarrer Johannes Schmidt, der Seelsorger der Gemeinde, erhielt ebenfalls anonyme Drohungen. Beichtgeheimnisse sollten gehütet werden, Pater, auch nach 15 Jahren. Ich ordnete auch für ihn Personenschutz an. Ein entscheidender Durchbruch kam, als ich herausfand, dass das Bauprojekt vor 15 Jahren tatsächlich umweltschädlich war und gegen zahlreiche Auflagen verstieß. Die Baufirma hatte giftige Abfälle im Flussbett entsorgt und minderwertige Materialien für den Deich verwendet, genau wie Lisa vermutet hatte. Die aktuellen Überschwemmungen waren teilweise auf diese Bausünden zurückzuführen. Bei einer erneuten Durchsicht von Lisas Tagebuch entdeckte ich Hinweise auf einen sicheren Ort, an dem sie ihre Beweise versteckt hatte. Niemand wird dort suchen, wo das Wasser am tiefsten ist, schrieb sie kryptisch. Mit Hilfe von Karin gelang es mir, diesen Ort zu identifizieren. Eine wasserdichte Kapsel, versteckt in einer Statue am alten Marktplatz, die einen Flussgeist darstellte. In der Kapsel fanden wir tatsächlich Beweise. Fotos von minderwertigen Materialien, die für den Deich verwendet wurden, Kopien von gefälschten Rechnungen und ein USB-Stick mit Audioaufnahmen von Gesprächen zwischen Wagner, Weber und Müller Senior, in denen sie offen über Schmiergelder und Umweltvergehen sprachen. Peter Müller wurde bei einem Unfall auf seiner Baustelle schwer verletzt. Jemand hatte die Bremsen seines Baufahrzeugs manipuliert. Er überlebte, war aber schwer verletzt. Im Krankenhaus gestand er mir, dass er von den illegalen Aktivitäten seines Vaters wusste. Mein Vater hat mir alles erzählt, kurz bevor er starb, sagte er schwach. Wie sie bei den Materialien gespart haben, wie sie die Umweltauflagen umgangen haben. Er bereute es, besonders nach Lisas Verschwinden. Er glaubte, dass Wagner etwas damit zu tun hatte. Michael Wagner verschwand plötzlich. Sein Haus war verlassen, sein Handy ausgeschaltet. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet. Ich erkannte nun das vollständige Bild. Lisa hatte Beweise für Korruption und Umweltvergehen gesammelt und drohte, sie zu veröffentlichen. Jemand aus dem Kreis der Verantwortlichen, Wagner, Weber oder Müller Senior, musste sie zum Schweigen gebracht haben. Ihr Tod wurde vertuscht und die Gruppe schloss einen Pakt des Schweigens, der 15 Jahre hielt, bis das Hochwasser die Wahrheit buchstäblich an die Oberfläche spülte. Am Abend, während das Hochwasser seinen Höhepunkt erreichte und weitere Teile der Stadt überflutet wurden, erhielt ich einen anonymen Hinweis. Michael Wagner wurde am alten Deich gesehen, der kurz vor dem Bruch stand. Trotz der gefährlichen Bedingungen machte ich mich sofort auf den Weg dorthin. Der Regen peitschte unerbittlich, der Fluss tost nur wenige Meter entfernt, als ich die einsame Gestalt auf dem Deich entdeckte. Es war tatsächlich Michael Wagner, durchnässt und erschöpft, der regungslos auf die steigenden Fluten starrte. »Ich wusste, dass sie kommen würden«, sagte er leise, ohne sich umzudrehen. »Das Wasser bringt alles ans Licht, nicht wahr? Alle Sünden, alle Geheimnisse.« »Was ist in jener Nacht passiert, Herr Wagner?« »Srenja«, fragte ich, während ich mich vorsichtig näherte. Wagner drehte sich um, sein Gesicht gezeichnet von Trauer und Schuld. »Ich habe meine Tochter nicht getötet, Kommissar. Das müssen Sie mir glauben. Ich liebte Lisa, trotz unserer Differenzen.« Plötzlich hörten wir Schritte auf dem aufgeweichten Deich. Bürgermeister Klaus Weber erschien, in seiner Hand eine Pistole. »Es reicht, Michael«, sagte er mit überraschend ruhiger Stimme. »Es ist vorbei.« Ich näherte mich langsam, die Hand an meiner eigenen Waffe. »Sie haben Lisa getötet, nicht wahr, Herr Bürgermeister?« Weber nickte langsam. »Ich hatte keine Wahl«, sagte er leise. »Sie hätte alles zerstört. Das Projekt, unsere Karrieren, den Wohlstand dieser Stadt.« »Sie war ein Kind«, sagte Wagner mit erstickter Stimme. »Sie war eine Bedrohung«, erwiderte Weber kalt. »Mit ihren Fotos, ihren Aufnahmen. Sie kam zu mir, wollte mir eine Chance geben, das Richtige zu tun, wie sie es nannte. Als ob eine 16-Jährige wüsste, was richtig ist. Wir hätten Jahre gebraucht, um uns von dem Skandal zu erholen. Arbeitsplätze wären verloren gegangen, Familien ruiniert. Also haben sie sie zum Schweigen gebracht«, sagte ich. Weber nickte. »Es war ein Unfall. Ich wollte sie nur erschrecken, ihr die Kamera abnehmen. Aber sie wehrte sich, fiel unglücklich. Ihr Kopf traf die Kante des Weinfasses. Es ging so schnell.« Seine Stimme wurde bitter. »Und dann half mir Michael, es zu vertuschen. Sein eigenes Kind.« Wagner schüttelte verzweifelt den Kopf. »Ich wusste nichts davon. Du sagtest mir, sie sei weggelaufen, dass du ihr Geld gegeben hättest, um neu anzufangen. Und du hast es geglaubt, weil du es glauben wolltest«, höhnte Weber. »Weil es bequemer war als die Wahrheit. Du hast nie wirklich nach ihr gesucht, nie wirklich Fragen gestellt.« Als ich näher trat, um Weber zu verhaften, richtete dieser die Waffe auf mich. »Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich habe nichts mehr zu verlieren.« »Das stimmt nicht, Herr Weber«, sagte ich ruhig. »Sie können immer noch das Richtige tun. Jetzt.« Ein Donnergrollen ertönte, aber es war nicht der Himmel. Es war der Deich, der unter dem Druck des Wassers nachgab. Eine Flutwelle brach durch, riss Erde und Gestein mit sich. Weber verlor das Gleichgewicht. Die Waffe fiel ins Wasser. Ich reagierte blitzschnell, packte Wagner am Arm und zog ihn auf höheres Gelände. Weber klammerte sich verzweifelt an einen Baum, während das Wasser um ihn herum stieg. »Helfen Sie mir!« »Srenje«, ich wartete durch das knietiefe Wasser, streckte Weber die Hand entgegen. »Kommen Sie, aber nur, wenn Sie die volle Wahrheit gestehen.« Nach einem langen, angespannten Moment ergriff Weber meine Hand. »Ich gestehe«, sagte er tonlos. »Alles. Klaus Weber wurde verhaftet und gestand den Mord an Lisa Wagner vollständig. Die Untersuchung deckte das volle Ausmaß der Korruption und Umweltvergehen auf. Das Bauprojekt hatte tatsächlich gegen zahlreiche Auflagen verstoßen, minderwertige Materialien verwendet und giftige Abfälle im Fluss entsorgt, mit langfristigen Folgen für die Umwelt und die Sicherheit der Stadt. Michael Wagner wurde von den Mordverdächtigungen entlastet, gab aber zu, von der Vertuschung profitiert zu haben, auch wenn er nicht wusste, dass seine Tochter tot war. "Ich glaubte wirklich, sie sei weggelaufen", erklärte er mit gebrochener Stimme. "Aber ich habe nicht genug getan, um die Wahrheit zu finden. Ich habe mich mit der bequemen Lüge zufrieden gegeben." Karin Hoffmann veröffentlichte Lisas Recherchen in einer umfassenden Artikelserie, die regionale Aufmerksamkeit erregte und zu einer gründlichen Untersuchung der Bauvorhaben in der Region führte. Lisa wollte die Wahrheit ans Licht bringen, sagte sie bei einer Gedenkveranstaltung. "Jetzt können wir endlich ihren letzten Wunsch erfüllen." Kommissar Schröder trat zurück und gestand seine Mitschuld an der mangelhaften Untersuchung. "Ich habe meinen Eid gebrochen", gab er zu. "Ich habe weggeschaut, als ich hätte handeln müssen. Eine Entscheidung, mit der ich seit 15 Jahren lebe und die ich für den Rest meines Lebens bereuen werde." Peter Müller erholte sich langsam von seinen Verletzungen und enthüllte weitere Details über die Korruption in der Baubranche. Er übernahm die Verantwortung für die Firma seines Vaters und versprach, sie nach neuen, ethischen Grundsätzen zu führen. "Ich kann die Vergangenheit nicht ändern", erklärte er, "aber ich kann dafür sorgen, dass die Zukunft besser wird." Lisa Wagner wurde in einem würdigen Begräbnis beigesetzt, an dem die ganze Stadt teilnahm. Ihr Vater stiftete ein Stipendium für Umweltjournalismus in ihrem Namen. "Sie hatte recht", sagte er bei der Beerdigung, "mit allem. Und ich war zu blind, zu stolz, um es zu sehen." Als das Hochwasser zurückging und die Aufräumarbeiten begannen, wurde ein neues Kapitel in der Geschichte von Elbenau aufgeschlagen. Die Stadt musste sich nicht nur von der Naturkatastrophe erholen, sondern auch von den menschlichen Abgründen, die sie offenbart hatte. "Auf meiner Rückfahrt nach Köln dachte ich über die zerstörerische Kraft von Geheimnissen nach und die reinigende Kraft der Wahrheit. Der Fall hatte mir gezeigt, wie eine ganze Gemeinschaft durch Schweigen und Wegsehen zum Komplizen werden kann und wie manchmal die Natur selbst eingreift, um verborgene Wahrheiten ans Licht zu bringen." In Elbenau wurde ein Denkmal für Lisa errichtet, nicht auf dem Marktplatz oder vor dem Rathaus, sondern am Ufer des Flusses, den sie schützen wollte. Eine einfache Steintafel mit der Inschrift "Für Lisa Wagner, die den Mut hatte, die Wahrheit zu suchen. Das Wasser vergisst nicht." Und während ich durch den nachlassenden Regen fuhr, dachte ich daran, wie passend diese Worte waren. Das Wasser vergisst nicht. Es findet immer seinen Weg, überwindet jedes Hindernis, spült weg, was im Weg steht. Wie die Wahrheit selbst, die manchmal jahrelang unter der Oberfläche schlummern kann, aber letztendlich immer ans Licht kommt. Manchmal braucht es nur die richtige Flut.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.